Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Marian Gold.
Hallo.
Hallo Marian. Du hast anno 83, das ist ja schon viele Jahre her, 1983, das bekannte Synthie-Pop-Trio Alphaville gegründet und hast eigentlich mit deinen Songs zumindest meine gesamte Jugend begleitet. Ich war auch ein bisschen verliebt in dich. Wie alle Frauen. Ja. Wie jetzt schon sprachlos.
Wer hat, der hat.
Okay. Eure erste Single war die hier. Die erschien im Januar 1984.
Ja, und die war schon so alt, dass ich die eigentlich gar nicht veröffentlicht wollte. Geschrieben habe ich die 1979.
Also ich habe auch jetzt erst mitbekommen, dass es ein Berlin-Song ist.
Genau, das ist tatsächlich ein Song, einer von den ganz wenigen Songs auf dem ersten Album, die wir tatsächlich schon in Berlin geschrieben haben, weil wir Anfang der 80er Jahre dann für dreieinhalb Jahre in Münster waren. Und als es mit Alphaville losging, 1984, waren wir immer noch in Münster. Ein Jahr später sind wir dann aus dem Exil sozusagen wieder nach West-Berlin zurückgekehrt. Wir haben auf einmal unsere Träume verwirklicht. Wir waren auf einmal die erste Fernsehsendung. Und all diese ganzen Sachen. Leute interessierten sich für unsere Meinung und all sowas.
Aber warte noch kurz. Also ja. Du bist ja eigentlich in Herford geboren, ne? Also
ja,
Nordrhein-Westfalen. Und wann kamst du, warum nach Berlin? Bist du vom Bund geflohen? Damals war ja hier...
Nee, ich bin aus dem Bund raus. Sie haben mich rausgeschmissen da.
Also du hast Wehrdienst?
Ich habe Wehrdienst geleistet. Damals waren es, glaube ich, 15 Monate. Und ich bin nach 10 Monaten rausgeflogen wegen diesem Befehl- und Gehorsam-Ding. Das war nicht so meins. Und bin dann, wie viele damals, die eigentlich keinen Plan hatten, in West-Berlin gelandet. Und das lag einfach daran, weil ich wirklich nicht wusste, was ich jetzt machen sollte, als ich aus dem Bund, als ich da rausging. Also praktisch wirklich aus der Kaserne rausging. Und dann bin ich einfach mit dem nächsten Zug von Plön aus nach Hannover und habe gesagt, der nächste Zug, der irgendwie da auf dem Bahnsteig hält, den steige ich ein. Und das war der von Paris nach Warschau, glaube ich. Und die letzte Station, wo man als Wessi noch die Chance hatte auszusteigen, war dann West-Berlin.
Und aber hast du deine Eltern
noch kurz
bin ich
am Bahnhof zu oder angekommen. Und das ist eigentlich auch eine Szenerie, die in dem Song Big in Japan eben auch eine Rolle spielt.
Drogensüchtige am Bahnhof zu?
Ja, also nicht nur Drogensüchtige, sondern alles, was eine Rolle in der normalen Welt spielt, versammelte sich da. Das waren jetzt nicht nur Drogenabhängige, sondern das waren Freier, das waren irgendwie Prostituierte, waren verlorene Alkoholiker und teilweise eben auch ganz interessante Menschen. Aber
wo hast du denn dann in Berlin gewohnt? Hast du deinen Eltern Bescheid gesagt?
Hattest du Freunde? Nee, also ich war dann für 5 Jahre eigentlich von der, ich war weg. Ich war dann wirklich, West-Berlin war damals, das war ein Ort, den sowas gab es vorher nicht und wird es danach auch nie wieder geben. Das war ein Ort, der außerhalb von allem war irgendwie. Und also rein geografisch, also eingerahmt von diesem eisernen Vorhang sozusagen, umringt von Minenfeldern und allen möglichen Schützengräben, was weiß ich nicht, Wachtürmen und so weiter, komplett isoliert. Und wenn man da ankam, das war so, als wenn man die Tür hinter sich zuschmeißt und das vorige Leben bleibt draußen.
Und hattest du denn dann auch so Kontakt in diese damalige Szene, weißt du, die Punk-Szene um Blixer Bargeld zum Beispiel?
Nee, überhaupt nicht.
Also, SO36 Risiko, ja. Das war gar nicht deins?
Nee, das war viel zu zivilisiert. Also
du hingst nur am Bahnhof Zoo mit Christiane F. ab, oder was?
Nein, also Gott sei Dank nicht, aber ich war wirklich, ich hing einfach mit ein paar Punks ab, die irgendwie gar nichts vorhatten, auch nicht Musik zu machen oder Maler zu werden oder was weiß ich, was man sich damals irgendwie so vorstellte, sondern einfach Jungs, die keinen Bock auf nichts hatten und irgendwie möglichst viel Spaß haben wollten. Das waren so die ersten 1,5 Jahre. Und ich war mehr oder weniger wohnungslos. Also wir haben in verschiedenen besetzten Häusern gewohnt, aber auch ohne diesen politischen Anspruch. Das war einfach eine vollkommen nihilistische Zeit. Mhm. Da habe ich auf dem Bau gearbeitet und da waren dann auf einmal Dinge möglich. Also ich hatte schon immer großes Interesse an Musik. konnte mir aber selber nicht vorstellen, dass ich also selber sowas mache. Ich konnte kein Instrument spielen und keine Noten lesen und nichts.
Aber singen?
Ja, genau. Ich habe also früher schon im Madrigalchor im Friedrichsgymnasium in Herford gesungen. Und, also ich wusste, dass ich ganz gut singen kann auch. Also das ist übrigens eine ganz witzige Geschichte, weil ich war dann eine Zeit lang auf der Suche nach einer Band. Also das muss so 1980, 1981 gewesen sein. Und da gab es eine Rockband in Berlin, die hieß Dr. Koch Ventilator und die suchten Sänger.
Ist das nicht eine Bluesband gewesen?
Ja, kann, also die waren so, die hatten auch, glaube ich, Synthesizer, hatten jedenfalls einen Keyboarder mit in der Band. Und ich bin dann zu so einer Audition hingegangen, die hatten, mit drei oder vier anderen Leuten, die auch da waren. Und ich wurde dann eigentlich nicht genommen. Die haben sich dann für so eine Art Elvis Presley-Imitator entschieden. Aber der Keyboarder, wie gesagt, der Keyboarder fand mich gut. Er sagte, der hätte mich gerne in der Band gehabt. Und, aber das war so das erste, der erste gescheiterte Versuch, also in die Band, überhaupt in die Musikszene reinzukommen, wo ich vorher überhaupt keine Verbindung zu hatte. Durch nichts und wirklich durch gar nichts.
Hattest du damals schon diesen, da kommen wir jetzt auf den Anfang zurück, diesen tollen Look, diesen 70er Glam-Look, also eigentlich auch so ein bisschen so androgyn, vielleicht so genderfluid, würde man heute
das
sagen.
Sich
Stardust, David Bowie-like.
Das hatte ich schon hinter mir. Das war, also diese Zeit habe ich in der Provinz verbracht, also in Herford und Bielefeld.
So,
also,
aber du sahst doch, hier beim ersten Album sahst du doch auch noch so aus.
Ja, das waren so späte Zuckungen. Aber das, also Ziggy Stardust habe ich, das war 1972 oder 1973 kam das raus. Und da bin ich irgendwie mit meinen Kumpeln schon irgendwie total angemalt durch die Einkaufspassagen da in Bielefeld gelaufen. Und die Leute haben uns ja also sehr schräg angesehen.
Aber
wir sahen schon
du,
ziemlich außergewöhnlich aus in der Zeit.
Wusstest du, dass du sehr hübsch warst?
Nee, ich habe mich eigentlich nie für besonders hübsch gehalten. Also vielleicht, weil man die Eitelkeit verhindert sowas. Ne? Wenn man eitel ist, dann will man ja immer noch mehr. Man ist eigentlich nie mit dem zufrieden, was man hat.
Ne? Würdest du von dir behaupten, dass du eitel bist?
Ja, absolut. Ja. Deswegen, das ist ja einer der Gründe, weshalb man Künstler wird.
Also nicht nur du, alle sind dann eitel?
Alle, ja, würde ich sagen.
Okay.
Also auch die nicht so aussehen.
Ich hätte jetzt erwartet, weil ich ja gelesen habe, dass du auf Schloss Salem warst. Mhm. Das ist ja dieses berühmte private Internat am Bodensee, wo reiche Eltern, das ist jetzt das Klischee, ihre leistungsschwachen Kinder hinschicken. Und
aber genau so war es.
Und denen ihr Abi
kaufen. Also leistungsschwach und scheidungsgefährdet sozusagen. Also das war eine schöne Zeit da. Also,
ist das jetzt ironisch gemeint?
Nein, es war eine schöne Zeit. Ich war wirklich ganz happy. Also, und da unterscheide ich mich von vielen meiner Mitschüler, Salimer Mitschüler wahrscheinlich nicht, da in dieser Schule zu sein. Und man hat da auch interessante Leute kennengelernt. Mhm. Es waren auf eine gewisse Art und Weise in sozialer Hinsicht eben auch Außenseiter. Ja, aber eben aus der anderen Richtung, aus der anderen Ebene. Und ich komme selber eben auch aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater hatte eine sehr erfolgreiche Klimatechnikfirma und ich hatte nie irgendwie, also in meiner Kindheit, irgendwelche monetären oder sonst wie immer gearteten Probleme.
Haben die dich dann auch noch unterstützt, als du in Berlin rumhingst?
Nein, ich war einfach weg. Also,
wovon hast du denn dann gelebt?
Naja, von was man so lebt, wenn man ein Punk ist. Ne? Man baggert Leute an oder manchmal hat man auch einen Job. Also irgendwann habe ich dann auf dem Bau gearbeitet als Bauhelfer. Und meine Eltern wussten nicht, was überhaupt aus mir geworden ist. Und also meine Mutter hat mir dann irgendwie die Geschichte erzählt, dass 1984 mein Vater einen Anruf von einem Geschäftsfreund kriegte, dem sagte, du, Karl, schalt mal den Fernseher ein. Ich glaube, dein Sohn steht da und singt. Und mein Vater, die Antwort von meinem Vater war, wieso, wie, der ist im Fernsehen? Es sind doch noch gar keine Nachrichten. Der dachte irgendwie, also wenn ich im Fernsehen bin, dann muss das irgendwas Kriminelles oder sonst irgendwie was sein.
Weißt du, wie oft er schon gecovert wurde?
Nee, also in der Tat ist das tatsächlich ein Song, den ich also selber mittlerweile auch nicht mehr verstehe. Ich verstehe dieses Phänomen nicht, was diesen Song zu dem gemacht hat. Also ich meine, wir haben diesen Song geschrieben, aber der hat so ein Eigenleben entfaltet.
Ich glaube, es ist die Melodie.
Drei Viertel der Menschheit kennen diesen Song mittlerweile. Und,
wo kam die Melodie her?
Naja, es war einfach die Melodie. Das war tatsächlich so. Ich hatte diesen, also Bernd kam mit diesem Tape an, meinte hier, wir haben hier, das war damals war es noch eine Abtempo-Nummer, die hatte irgendwie so ein, das war so ein Rockgriff, da. Und ich fand das super geil und gesagt, ja, ey, ich schreibe da einen Text, habe ich so ein Dreiviertel schon gebraucht, habe ich diesen Text geschrieben. Also mit ein paar Zeilen haben wir dann später noch geändert. Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß auch schon genau, wie ich das singe. Und dann habe ich ihm das vorgesungen. Und dann habe ich am Schluss gesagt, aber die Melodie im Chorus, da denke ich mir noch mal was Besseres aus. Das ist ja ein bisschen zu billig. Und Bernd meinte, oh nein, lass das bitte so, wie es ist. Und der hat es echt gerettet, den Song. Wer weiß, was ich da angestellt hätte.
Ja, danke, Marian. Ich denke, es gibt noch viele, die eure Songs covern werden. Und ich finde es auch super, dass du immer noch auf Tour gehst. Ich wünsche dir alles Gute.
Alles klar.
Danke.
Bis dann. Ciao.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.